habe mal wieder eine Frage für dich, die mir schon den ganzen Tag im Kopf herumgeistert. Warum enthält Eigelb mehr Eiweiß als Eiweiß?
Also, ist das?
Ja.
Warum? Sag mir die Zahlen, wirklich?
Sag mir die Zahlen.
Ja, sag mir die Fakten. Gib mir die Fakten.
Das ist einfach nur eine Frage. Ich habe doch dazu jetzt keine Zahlen.
Ja, aber du hast mir einen Fakt an den Kopf geworfen. Dann beleg diesen Fakt.
Das war eine Frage, kein Fakt.
Also du stellst ist es dann also eine Hypothese?
Es ist eine Hypothese, die ich, jetzt muss ich meine Frage erklären. Kannst du nicht einfach mal, also können wir das nicht jetzt einfach mal kurz so annehmen, ja?
Nee, ich will das hier jetzt aber auch mal richtig abgeklärt haben. Sonst brauchen wir hier noch rechtliche Probleme, dann werde ich verklagt dafür, dass ich falsche Aussagen über Eiweiß mache. Die Eierlobby ist stark.
Was?
Ja, die verklagen mich, ich sag dir das. Ein falsches Wort und du bist weg. Da können wir den Podcast schließen.
Da. Eigelb enthält mehr Proteine als das Eiweiß, weil es ungefähr 50% Wasser, 32% Fett und aus 15% Protein besteht. Das Eiweiß hingegen besteht zu 90% aus Wasser und zu 10% aus Protein. So, da hast du deine scheiß Zahlen.
Gut, bitte, dann hast schön. Du deine eigene Frage jetzt auch beantwortet, weil im Eiweiß mehr Wasser ist.
Ja.
Wolltest du jetzt wirklich eine philosophische Frage daraus machen?
Ja, ich hab diese Frage auf einer Seite gefunden mit solchen Fragen ohne Antwort. Weil es geht doch hier nicht um die prozentualen Zusammensetzungen dieser Eibestandteile, sondern es geht darum, dass Eiweiß weiß ist und Eiweiß Eiweiß heißt, weil es... Fuck! Das macht keinen Spaß mit dir.
Ich hab's zerstört. Ich wusste es.
Weißt du was, das nächste Mal frage ich einfach wieder, ob ein Kind, das falsch rum geboren wird, seine Mutter kurzzeitig als Hut trägt.
Und da hättest du wieder einen Fakt gesagt.
Mann.
Fand ich eine gute Frage. Habe ich angenommen, ja.
Ja. Und wir haben was gelernt.
Wir haben was gelernt.
Ich wusste das auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe diese Frage einfach genommen und habe sie jetzt einfach mal so, ne, es ging ja um die farbliche Zusammensetzung und nicht um die einzelnen Bestandteile.
Ja.
Oh, Digga. Du warst auch bestimmt der am Freitag immer kurz vor Klassenschluss nochmal gefragt hat, ob es über Wochenende Hausaufgaben gibt oder nicht. Mann!
War ich nicht, aber ich ärgere dich gerne. Bei dir bin ich gerne dieser Kerl. Ich fand das sehr schön, weil ich finde es immer sehr witzig, dass dann auch das Eigelb meistens das ist, was die Bodybuilder wegschmeißen.
Ja, wegen dem Cholesterin oder sowas, ne?
Nö, weil es einfach weniger Kalorien hat. Wenn du nur das Eiweiß zu dir nimmst, hast du mehr Protein und dafür weniger Kalorien.
Ja, weil es aus 90% Wasser besteht.
Genau. Aber du hast kein Fett mit drin. Deswegen hauen die sich dann ganz viel Eiweiß da rein.
Ja. Ja, dieses 32% Fett.
Ja, das macht viele Kalorien aus. Denn wir wissen, Peer, wie viel Kalorien hat Fett? Okay, nee.
Raus. Weißt du, da kommen wir nach Wochen mal wieder zusammen. Und das geht hier schon wieder so los. Ich habe schon wieder keine Lust
mehr. Ja, du hast mit der Frage eingeleitet und selbst schuld.
Ja, ist richtig.
Bedank dich bei Peer einfach mal, wenn du dich darüber beschweren möchtest.
Ja, ich sage ihm Bescheid, wenn ich ihn sehe.
Ja.
So, Leute.
So.
Klassischer Montag. Es ist Montag. Für uns jedenfalls. Für euch mal mindestens Donnerstag und damit herzlich willkommen nach einer doch etwas wieder längeren Pause im mentalen Nirvana diese Woche.
Wir können es eigentlich schon fast gar nicht mehr als wöchentliche Show ankündigen. Es kommt irgendwie immer was dazwischen, ne?
Ja, aber
that's Leute, life. Wir kommen am Donnerstag. Nur wir wissen nicht welcher.
Ja. Bis nächsten Donnerstag. Nur das nächste kannst du nicht genau definieren.
Das nächste ist eine vage Definitionsfrage.
Ja.
Heißt aber auch, wir haben wahrscheinlich viel zu erzählen.
Sowieso. Wann haben wir nicht viel zu erzählen? Lennart, fang du doch einfach mal an.
Ich fange an. Also, wir können ja erstmal mit dem Recap anfangen. Wo waren wir überhaupt? Was haben wir gemacht? Was war los? Also,
das
ich würde mal
das
einsteigen.
Das wird bei mir kurz.
Go for it. Bei mir war es simpel. Ich war im Urlaub auf Mallorca. Möglichst weit weg vom Ballermann. Hab mir eine schöne Zeit mit meiner Freundin gemacht.
Ist Mallorca eigentlich groß? Nee. Ist Mallorca eine große Insel?
Also, nee, wir sind. An einem Tag sind wir mal über die ganze Insel gefahren, gefühlt zu einer anderen Stadt da.
Okay.
Und das, also es war gefühlt über die ganze Insel und das waren, wir haben glaube ich 2 Stunden.
Okay.
Also ich 2 Stunden Fahrt für die ganze Insel.
Ich habe mich nur gerade gefragt, als du gesagt hast, möglichst weit weg vom Ballermann, da muss man Warschau fliegen, Digga.
Ja, okay, true.
Ja, aber da ist wahrscheinlich nicht so schönes Wetter wie auf Malle.
Ja, das stimmt. Aber ja, war trotzdem schön. Auch wenn wir nicht so weit weg vom Ballermann waren, wie du es dann gemeint hättest jetzt, aber es war cool. Das habe ich genossen, waren wir 2 Wochen weg. Danach hatte ich mir dann mal fresh Corona eingefangen.
Nice.
Trotz vermiedenem Ballermann ist das trotzdem an mir hängen geblieben. Schön dann nochmal 1 Woche ausgenockt und dann.
Schönes Souvenir, ja.
Ja, die letzte Woche warst du dann wieder halbkrank.
Halbkrank.
Mhm. Ja.
Ja, so kann man es. So
genau, man's und dann sind wir hier.
Ja.
Das sind die Ausreden und Erklärungen, warum wir es nicht geschafft haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen, was eine Schande ist.
Ja, wir waren ja zwischendurch mal wieder irgendwie so, dass wir Lust hatten, dass das halt irgendwie immer wieder was dazwischen gekommen, ne? Aber so ist das halt.
Ja, aber irgendwie macht es dann den Podcast auch, wenn man ihn mal wieder machen kann, ein bisschen schöner.
Genau. Wir wollen einfach, dass ihr uns, liebe Hörerschaft, einfach mal ein bisschen vermisst. So. Einfach mal.
Das ist eine toxische Beziehung.
Ja, genau. Wir sind heute ein unfassbar toxischer Podcast.
Stay ja, Toxic King. Oh
Gott. Nee. genau.
Ja.
Ja,
so viel dazu. Was hast du denn angestellt?
Ich habe tatsächlich was angestellt. Wie du hier siehst, trage ich eine unglaublich schicke Schiene. Ja, sieht gut aus, ne? Nee, ich habe mir vorletzte Woche beim Paddelspielen mit ein paar Freunden, ich bin halt fett umgeknickt und habe mir wahrscheinlich das Außenband irgendwie gerissen. Im Krankenhaus hieß es Überdehnung. Ich weiß es nicht so genau. Ich wurde geröntgt und der ganze Stuss. Und das macht auch richtig Spaß, nochmal so auf dem Freitag um 22 Uhr.
Mhm.
Wann bin ich da aus dem Krankenhaus raus? Ich glaube um 00:30 oder so.
Nice.
Wohlgemerkt, ohne den Krankenbericht mitzunehmen, den Befund.
Nein.
Ja, ich glaube, ich wollte wirklich nur noch da raus, dass ich überhaupt, also ich glaube, ich habe der Ärztin am Ende gar nicht mehr zugehört, als sie gesagt hat, ob ich jetzt noch irgendwie einen Befund kriege oder nicht. Wahrscheinlich hat sie es gesagt, ich habe nicht zugehört. Ich wollte einfach nur noch raus und deswegen muss ich da heute nochmal in aller Schande anrufen. Und,
Krankenhäuser sind aber auch so ein Ort, da willst du dich nicht lange aufhalten.
Ja.
Das ist ganz unangenehm da.
Es ist unangenehm. Es war nicht so voll tatsächlich, das ging. Das Ding war, dass genau an dem Tag, das hat mir einer der Kumpels erzählt, mit denen ich da Paddel spielen war. Ich frage mich übrigens gerade, warum ich die ganze Zeit Tee trinke. Mir ist ultra warm. Also einer der Kumpels, mit denen ich gespielt habe, mir erzählt, dass genau an dem Tag die ganzen diese ganzen Amateur-Fußball-Ligen wieder losgehen. So. Das heißt, ich war nicht der Einzige, der mit einem kaputten Fußball, ich glaube, außer mir waren nur noch 3 oder 4 andere Typen, die auch genau die gleiche Scheiße hatten.
Geil.
Und da war irgendwie ein so ein Atze, auch echt, also, du bist sowieso schon genervt, dir tut dein Knöchel weh, du hast gerade dein Leben, weil du auf einem Freitagabend nicht mit deinen Kumpels in der Bar sitzt, sondern halt in der Notaufnahme. So, bist sowieso schon übelst pisst, weil du dich auch fragst, wie lange muss ich hier noch sitzen, wann komme ich hier raus? Und dann hast du so einen Dude da, der dich die ganze Zeit voll sappelt. Mit irgendeinem Scheiß. Also der ist da wirklich alleine die ganze Zeit auch durch den Raum irgendwie gestromert und hat die ganze Zeit irgendwie die Leute angeschnackt und hat einem dann die ganze Zeit so seine Story erzählt. Er hat sich irgendwas getan beim Kampfsport oder so. So, und hat das dann gezeigt und da war aber einfach nix. Also es war nicht geschwollen und gar nichts, sondern steht da halt so ein Hampelmann vor dir im Warteraum der Notaufnahme und zeigt dir die ganze Zeit sein Schienbein und du fragst dich, da ist nix.
Oh Mann. So. Ich hasse sowieso, wenn Leute dann immer, du merkst halt genau, wenn die Leute dann probieren mit dir zu interagieren und du hast so gar keinen Bock und du guckst schon bewusst weg, reagierst bewusst so möglichst wenig.
Ich habe schon die ganze Zeit das Handy rausgeholt, eigentlich ultra unhöflich, ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber der ist mir so auf den Sack gegangen.
Oh, wir hatten ja irgendwie auch am Wochenende wieder, da waren wir in der Bahn. Und da kam auch wieder so ein klassischer Obdachlose durch die Bahn und fragt nach Geld. Aber der war so richtig, der war judgy. Der hat alle Leute okay. Darin gejudged. Ey, der kam so rein, ey Leute, ey, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Ja, ich finde das überhaupt nicht gut, dass die Leute einen heutzutage gar nicht mehr angucken, wenn man mit denen redet. Und ich habe echt Probleme, Leute, und ich komme auf euch, ich stehe hier vor euch und bitte um Hilfe. Und die Leute ignorieren mich. Also bitte schenkt mir wenigstens mal einen Blick. Ja, Leute, und ich frage nur nach einer Spende. Es muss nicht Geld sein, irgendwas. Aber guckt mich wenigstens an. Denke mir so, oh, Digga.
Ja, also was glaubst du, warum die Leute dich nicht angucken? Weil ja, du denen hier auf den Sack gehst. Ich meine, es gibt ja auch richtig lustige, korrekte Leute. Auf der Reeperbahn hat uns mal einer angeschnackt, der hatte auch einfach so ein Sum-Up-Gerät dabei.
Das ist ein geiler Typ.
So, okay. Wir haben noch Fragen zu klären, Lenny.
Okay.
Kindheitsmoment bei dir. Kindheitsmoment. In letzter Zeit mal einen gab?
Du hast doch schon dein Notizbuch offen. Leg mal los.
Ach so, okay. Du willst noch überlegen. Alles klar. Er kauft dir Zeit. Bei mir, meine Kindheitsmomente in der letzten Woche waren, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich momentan schlecht zu Fuß unterwegs bin und auch nicht Auto fahren darf und so, ich werde gerade überall hingefahren, wie früher in der Grundschule.
Geil.
So von A nach B. Der einzige Unterschied ist der Kindersitz, aber ansonsten wäre ich überall hingefahren.
Den hast du nicht bekommen?
Hm. Ist ja frech. Nee.
Erstes Wort mit den Eltern reden.
Nee, ich kenne die Autos von meinen Eltern, wenn du da noch einen Kindersitz durchpackst, dann gucke ich oben aus dem Dach raus. So, ich hänge jetzt schon teilweise in den Autos so leicht geduckt. Ich werde von A nach B gefahren und netterweise wurden auch ein paar Einkäufe für mich übernommen. Und mal zwischendurch halt mal so eine XXL-Kinderriegel-Packung dabei und so.
Geil.
So, und das war jetzt so ein bisschen Kindheit, man wirkt ein bisschen umsorgt.
Ja.
Und halt überall hingefahren.
Meine erkaufte Zeit hat sich gelohnt. Mir ist nämlich wieder mein Kindheitsmoment eingefallen, den ich mir über die Wochen in meinem Kopf notiert hatte.
Ah, ja, hau ihn raus.
Ich habe ja einen Nintendo Switch und die hatten wir im Urlaub dabei, wenn für schlechte Tage. Und wir hatten auch so ein paar Tage, wo es dann mal geregnet hat, ungewöhnlicherweise in Mallorca. Und da habe ich den Nintendo 64 Emulator auf der Switch installiert. Und habe The Legend of Zelda Ocarina of Time angefangen zu spielen. So auch in der alten Grafik.
Also Legend of Zelda nie selber gespielt, aber ich habe ein Bild vor Augen, ja.
Genau, und das ist halt für mich so ein mega Kindheitsmoment, weil ich hatte früher nie so eine Konsole.
So ein Pixel pro Figur. Oder so,
genau, ne? Ja, also wer Zelda kennt, musst du nicht kennen. Für mich ist auf jeden Fall das ein Kindheitsmoment, weil ich hatte als Kind, durfte ich diese Konsole nie haben, weil meine Eltern fanden das blöd oder unnötig und konnten sie es nicht leisten, keine Ahnung. Die waren ja auch teuer damals, die Konsolen, besonders in dem Verhältnis damals. Aber ich hatte einen Kumpel, der fast nebenan gewohnt hat, der hatte eine N64. Und ich habe dieses Spiel immer mal zwischendurch mit ihm spielen dürfen. Haben wir zwischendurch mal für eine halbe Stunde gespielt. Und das war ja, das ist halt so ein 3D-Spiel auch so gewesen. Damals war das ja wirklich unglaublich. Du hast dieses Spiel gesehen, dachte ich mir, wow, das ist das Coolste der Welt. Es gibt nichts Cooleres als das. Habe ich das damals bei dem gespielt und das war halt wirklich so, oh Moment, dass du dieses Spiel siehst, das geht und dann kannst du da rumlaufen, kannst dir ein Pferd holen, kannst mit dem Schwert kämpfen. Das war so cool und ich habe mich immer gefreut, wenn wir das bei ihm auch mal spielen durften. Mhm. Und deswegen bin ich da so stark mit dieser Zeit aus der Kindheit. Als ich es gespielt habe, war das schon so ein ziemlicher Nostalgie-Moment. Besonders, dass auch so diese alte Grafik von damals hat. Es gibt ja auch Remakes davon noch für den DS. Aber ja, dieses in der alten Grafik auf der Switch zu spielen, war echt cool. Das hat mich irgendwie so ein bisschen in die Kindheit zurückgeholt. Das war mein Kindheitsmoment.
Ja, so alte Spiele, das kann schnell nostalgisch werden. So,
ja.
Ich habe jetzt nochmal, ich werde noch hier so eine alte PlayStation 3 rumstehen. Für mir so Little Big Planet geholt. So früher
geil. Auf der
PSP gespielt.
Geil.
Ja, das ahne ich. Meine, also, zockt deine Freundin nicht auch hier, ne? Wie heißt das noch?
Freundin?
Wo du halt rumrennst und Äpfel pflückst und ein Haus baust und
Animal Crossing.
Genau.
Ja,
und
genau.
Und dabei das halt irgendwie ein Pudel bist.
Das habe ich früher auf dem DS auch gespielt. Ich habe eigentlich immer nur geangelt.
Ja, meine Schwester spielt das auch aus den Gründen.
Ja.
Wahrscheinlich. Und Erwachsenenmoment?
Erwachsenenmoment.
Hast du den auch parat?
Ja, für mich war halt, im Urlaub haben wir halt ein Mietauto gehabt. Und dieses ganze Mietauto abholen und dieses ganze Organisieren drumherum am Flughafen, dann diese Verantwortung für dieses Auto zu haben, das war für mich ein übertriebener Stress, dieses Auto zu haben.
Echt?
Ja, übertrieben. Ja.
Echt?
Weil ich habe halt, wir hatten halt, das Ding ist, wir hatten zwar eine Versicherung und wir hätten uns das Geld, wenn irgendwas gewesen wäre, die wollen irgendwie 1.100 Euro Selbstbeteiligung haben, aber wir hatten halt bei der Organisation, wo wir das bestellt hatten, eine Versicherung abgeschlossen, dass die Selbstbeteiligung halt entfällt. Aber die musst du dann halt, wird dir halt erstmal abgebucht und dann wieder zurück, kannst du das dann über die Versicherung zurückholen. Fühlt sich aber irgendwie trotzdem komisch an, wenn du das erste Mal machst, weil gefühlt denkst du, da kann nur alles schief gehen.
Ja.
So ungefähr. Und keine Ahnung, irgendwie hatte ich dann die ganze Schiss, dieses Auto irgendwie anzukratzen oder so. Und wir sind halt auf der Insel Mallorca. Wer Mallorca kennt und dann besonders diese kleinen Straßen da kennt, weiß, das ist nicht geil, da im Auto lang zu fahren und dann zu denken, okay, nicht ankratzen. Und das war ziemlich stressig. Aber so diese ganze Erfahrung, dieses Auto zu haben, diese Verantwortung für dieses Auto zu haben, das war für mich so, hab ich gedacht, okay, das ist, musst du jetzt wirklich mal für dich lernen, weil das macht keiner mehr für dich. Das musst du jetzt machen, weil das hat dein Vater für dich gemacht. Oder sowas. Das ist halt für mich so für dich selber, nur für dich alleine, das ist deine Verantwortung, das Ding. Du musst dich darum kümmern, dass du stehst mit deinem Geld und deiner Kreditkarte dafür ein.
Ja, voll, ne? Ja.
Das war so ein Erwachsenenmoment, der vielleicht jetzt nicht positiv war, aber da hat man das gespürt, so, dass man halt, das ist auch so dieses Ding, wo man an dem Punkt ist, so, das gleiche wie in deiner Wohnung, weil das macht keiner mehr für dich.
Ja.
Da kannst du nicht Mutti da hinstellen und sagen, Mutti, erledige das mal, sondern musst du schon jetzt selber machen, den Scheiß.
Ja, genau wie jetzt irgendwie mit irgendwelche Verträge abschließen über Versicherungen und.
Ja, Versicherungen sind sowieso immer das funktioniert, ist für mich verwunderlich.
Ja.
Ey, das habe ich jetzt abgeschlossen? Das gute Idee. Okay. Ich wäre es Haftpflicht, okay.
Naja.
Ich muss meine Ablage nochmal machen, weil meine Haftpflicht ist irgendwo ganz tief in meinen Sachen vergraben und ich weiß nicht wo, weil ich muss noch mein Konto ändern.
Achso, ich dachte jetzt für die Einkommensteuer.
Nee, für Einkommensteuer geht immer, weil ich bekomme immer meine Online-Belege für meine Firma und dann passt das, aber ich muss nicht so viel machen.
Nee, ist auch nicht so viel,
ja. Ja, aber trotzdem, meine Versicherung weiß ich nämlich gar nicht, wo die liegt.
Okay. Oha, Trouble.
So viel dazu. Okay, macht keiner für mich, wie gesagt. Was war dein Moment?
Ähnlich, also wir bewegen uns im gleichen Feld, weil ich mir vergangene Woche mal ein Aktiendepot angelegt habe. Habe ich ja bisher auch noch nicht gemacht. So. Ich bin spät dran und ich glaube, du hattest das ja auch schon mal gesagt, dass man sich so mit Altersvorsorge, du jetzt im Rahmen von deinem Unternehmen da irgendwie auseinandersetzen musstest, jetzt mit vollem Gehalt und allem drum und dran. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich das auch mal machen und hab dann ein neues Bankkonto eröffnet und schieß mich tot und alles, was irgendwie dazugehört, mit doppelt und dreifach verifizieren und
Also ein Bankkonto eröffnen ist auch so ein Ding, ne? Ich hab auch meine Kreditkarte gemacht und das ist immer irgendwie weird, finde ich, sowas zu machen. Das ist so für sich alleine zum ersten Mal. Denkst du, du machst was falsch, wirst verarscht oder sowas.
Ja, ich kenne die Paranoia gut.
Die Paranoia ist ganz
wild. Die ist vor allen Dingen allgegenwärtig.
Das Geilste ist, wenn du Kreditkarte angibst, da wollen die alles von dir wissen. Die wollten einerseits meine Adresse wissen, das ist ja normal, da wollten sie aber auch die Adresse von meinem vorherigen Wohnort wissen.
Ja. Ja.
Warum auch immer, solche Sachen. Wo hast du denn vorher gewohnt?
Oder Geburtsort.
Ja, what the fuck. Ja, das ist für die Verifizierung mit dem Pass wichtig, glaube ich. Weil da steht ja dein Geburtsort drauf, damit du da
halt deinen Ausweis ja, halt die Info, du musst ja später dann auch, wenn du das alles
digital machst. Ja, du musst machst, immer diese merkwürdigen Videodinger machen, wo du dann erstmal da bist. Genau. Halten Sie den Ausweis, drehen Sie ihn einmal so.
Können Sie
ihn
mal knicken? So. Können Sie mal knicken?
Einmal ein bisschen mehr, nee, in die andere Richtung, nee, in die andere Richtung, nee, ein bisschen mehr drehen. So, jetzt gehen Sie mit den Fingern einmal zwischen der Kamera und dem Ausweis durch.
Ja, genau. Dann stellen Sie die Kamera bitte mal dahin, stellen sich davor und tanzen Macarena.
Genau. Das Geilste ist, die hat mir irgendwie dazwischen angemacht. Nee, nicht so hier, lieber Herr. Das können Sie so nicht machen. Sie müssen das weiter weghalten. Ich weiß nicht, diese Verifizierungsprozesse, die finde ich irgendwie so nervig.
Boah.
Ich bin froh, dass man das jetzt so machen kann, nicht mehr, damit extra irgendwo hin muss. Das ist mir auch
auf den Sack gegangen. Das ist auch einfach mal, ich habe das jetzt am Wochenende gemacht, ne? Also, dass du das auch am Samstag machen kannst, einfach und nicht dann noch.
Ja, du kannst am Wochenende aber fertig machen, dann hast du das alles zu Hause, dann kriegst du alles zugeschickt. Hast ein paar Tage deine Karte in der Post, kannst meistens direkt die Karte schon zu deiner Wallet hinzufügen.
Wobei, ich bin da tatsächlich auch manchmal so ein richtiger Opa, dass ich dann einfach so sage, nö, ich möchte das schon mit richtigen Menschen machen.
Ja, weiß ich nicht, ob das heutzutage überhaupt was bringt. Ich glaube, das machen die meisten auch gar nicht mehr. Also ich bin bei einer Bank, die ist nur online.
Ja, ich bin auch bei einer Online-Bank.
Also ich meine, das sind die meisten Banken, weil diese Filialsachen, ich meine, wie oft holst du Bargeld?
Es gibt einen neuen Trend. Über Social Media habe ich gesehen, dass Bargeld wieder so ein Thema wird.
Ja, der Trend geht ja momentan
wie heißt so
sehr stark in die Remote-Richtung.
Wie heißt das nochmal?
Cash.
Cash-Stuffing? Cash-Stuffing heißt das, glaube ich.
Okay.
So, also das ist so ein Trend, wo die halt die ganzen Fixkosten ausrechnen und das bleibt dann auf dem Konto und dann machst du dir für den Rest, so für Lebensmittel und so und Klamotten und so ein Shit, also für die variablen Kosten, schreibst du das alles auf einen Umschlag, hast dann für jede Kategorie einen Umschlag und dann holst du dir das Bar bei einer Bank raus und packst das dann in die Umschläge und dann hast du das halt bar.
Okay. Das ist das Einzige, was ich dagegen sprechen würde, ist, dass der Nervkram mit dem Kleingeld. Hätte ich niemals Bock drauf.
Das Game habe ich vorletzte Woche war ich nicht draußen. Vorletzte Woche auch richtig verkackt. Es war spät, es war 21.45 Uhr oder so, 15 Minuten bevor bei mir hier der Rewe zumacht. Und einfach nur nach Hause. Und hätte ich nur 10 Cent mehr gegeben, hätte ich einen Schein rauskriegen können. Kennst du dieses Problem?
Ja. Ja,
und dadurch, dass ich diese 10 Cent nicht mit rausgegeben habe, habe ich Unmengen an Kleingeld zurückbekommen. Ich habe mich richtig gehasst auf dem Rückweg.
Das Ding ist, für mich ist Kleingeld Geldverlust.
Weil weil du benutzt auch Kleingeld irgendwie nur noch für Scheiße, so für Parktickets, wenn es mal muss. Ja. Oder mal bei mir zum Beispiel für einen Proteinshake im Gym. Da kannst du nämlich Proteinshakes nicht mit Karte zahlen. Da kannst du erst ab 15 Euro mit Karte zahlen. So, und
heutzutage, dass überhaupt noch sowas gibt, verstehe ich nicht. Es gab es ja früher, als bei Kartenzahlen überhaupt noch nicht beliebt war. Aber jetzt muss man langsam überall mit Karte zahlen können.
Ja. Es ist aber
wenn selbst der Obdachlose mit
einem Gerät, ja. Ja.
Wenn selbst der ankommt, dann kannst du da wohl einen Proteincheck mit der Karte bezahlen. Ja.
Nee, ist nicht.
Was sagt der Obdachlose dann? Auch nur bis ab 15
Euro. Ab 15 bitte. Euro, bitte. Ja, smartes Geschäftsmodell.
Ja, smarter Dude, ne? Aber ja, also verstehe ich nicht. Und ich denke mir halt so, ja, ich finde teilweise, ja, der Trend geht ja momentan überall hin, so wieder dieser, es gibt ja wieder so einen Gegentrend von weg von Social Media, weg von digitalem, zurück zu
diese Simple Phones und so.
Simple Phones, zurück zu Büchern, hattest du ja auch schon erwähnt, mit
ja, TikTok genau.
Und Instagram-Trends.
Die Büchern. Leute fangen an zu häkeln wieder.
Genau.
Ich sehe viel, also wenn ich mal Bahn fahre, sehe ich viel Gehäkel.
Genau, irgendwie so diese Gegenbewegung zu nur aufs Handy starren, das ist wieder, das haben viele gesagt, dass das so werden würde. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein Trend. Ich glaube, es wird auch wieder zurückgehen. Es wird auch wieder vorbeigehen. Aber ich finde, Bargeld, ganz ehrlich, das ist einfach ein überholtes Konzept. Sorry, aber es ist einfach nur Pain. Ja, du hast ein bisschen besseren Überblick darüber, was du ausgibst. Das stimmt. Das kann in vielen Hinsichten helfen. Aber ich finde das nur nervig. Du hast ein schweres Portemonnaie, du hast kleinen Scheiß, den du die ganze Zeit mit rumschleppst. Wenn die Preise immer auf volle Beträge umgemünzt werden würden, dass du nicht dieses 3,99 Euro haben dürftest, sondern du sagst, nö, wir machen jetzt nur noch volle Preise. Weil ich kommst ja sowieso nichts mehr unter dem Euro.
Ja, steckt aber Psychologie hinter.
Ja, genau, natürlich steckt da Psychologie. Die machen das ja aus dem Grund, weil 3,99 näher an 3 Euro aussieht als an 4 Euro. Ja. Aber trotzdem, aus rein praktischen Gründen, wäre es eigentlich besser, wenn wir alles nur in Scheinen hätten und nicht in kleinen Münzen, dann würden wir auch keinen 5-Euro-Schein haben, dann würden wir noch einen 2-Euro- und einen 1-Euro-Schein haben, wie die das in Amerika haben, im Dollar. Und dann hast du nicht irgendwelche scheiß Münzen, die du mit dir rumschleppen musst.
Ja, gut. Dafür hast du dann ein riesen Bündel Geldscheine dabei, wenn du mal
einer
rausgegeben wird.
Ja, aber das wäre besser als diese ganzen 50 Cent, 10 Cent, 5 Cent, ja. 1 Cent, mit denen du rumläufst.
Geht natürlich auch viel um das Thema Privatsphäre, ne? Ja, Bargeld lässt sich nicht zurückverfolgen.
Das stimmt.
Aber das ist halt in Deutschland noch so dieses Thema, so, ich will nicht, dass die da oben sehen, was ich kaufe.
Ja, wow, genau.
Ich kann es ja irgendwie verstehen und ja.
Ja, aber trotzdem denke ich mir, Bargeld ist einfach nur Pain. Also wirklich, wenn ich mir dieses eine Glas angucke, oder diesen einen Becher, den ich bei mir habe, wo ich mein ganzes Kleingeld immer reinschmeiße.
Hat jeder, oder? Hat auch jeder.
Ich habe keinen Bock, den zur Bank zu bringen, weil ich glaube, du musst es auch abgezählt hinbringen. Es gibt welche mit Zähler.
Ja, es gibt welche mit Zähler, aber es gibt auch so Maschinen, da klopfst du das Ding einfach, das ist einfach nur so eine große Schublade, da klopfst du das alles rein und erzählt das für dich einmal durch.
Ja.
Aber hat auch nicht jede Bank, ne?
Du musst auch zur Bank erstmal mit hin. Ich gehe ja nicht zur Bank.
Ja, und du musst erstmal eine
Bank, wo du das machen kannst. Habe ich ja nicht. So eine Online-Bank.
Ja.
Denke ich mir so, warum mache ich das? Es ist einfach nur deswegen, ich hole auch nie Bargeld. Ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich im letzten halben Jahr Bargeld abgeholt habe.
Ja, ist bei mir das Gleiche. Vor allem, weil das Ding ist.
Friseur.
Vor allem das Ding ist, ich muss halt bei mir auch immer, also ich muss immer ab. Alles, was ich unter 50 Euro abhebe, muss ich immer Gebühren drauf zahlen. Habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, genau, ich mache es halt immer so, ich buche halt nur Geld ab, wenn ich zum Friseur gehe. Dann nehme ich dann, kostet dann 17, gebe ich 20, fertig. Habe ich auch kein Kleingeld.
Ja. Und du bist noch der große Gönner.
Ja, nicht Gönner, du gibst halt Trinkgeld, fertig.
Ja, ich weiß schon.
Aber ich habe halt keinen Bock auf den ganzen Scheiß mit irgendwie dann 2 Euro irgendwo. Findest in irgendeiner Tasche, findest dann wieder 5-Cent-Stücke oder sowas. Geht nur auf den Sack. Aber ja, ich verstehe den Trend. Ich verstehe den Remote-Trend an sich. Finde ich cool. Nur nicht da.
Ja, aber es gibt auch tatsächlich fast nichts Beruhigenderes, als wenn du einfach auch noch so ein bisschen Bargeld auch bei dir zu Hause einfach rumliegen hast. Weil das Ding ist ja auch, musst du dir halt auch vorstellen, kennst du das Buch Blackout?
Ja.
Von Mark Ellsberg? Das ist halt, wenn der Strom mal kapheister geht oder so, du kommst an deine Kohle nicht mehr ran.
Das stimmt. Wenn der Strom kapheister geht, hast du aber noch ganz andere Probleme.
Dann hast du ganz andere Probleme, ja. Aber er hat in dem Buch halt sehr schön beschrieben, wie katastrophal das dann ist, auch keinen Zugriff mehr auf Geld zu haben.
Ja, es ist katastrophal.
Ich glaub, klar, hättest du ganz andere Probleme. Du hättest
andere Probleme. Ich glaube, dass Geld auch nichts mehr wert werden würde in diesen Situationen.
Ja.
Genau, weil die meisten Leute dann kein Geld mehr haben und damit dann wahrscheinlich auch nichts anfangen können. Es ist dann so, dass sie dann auf andere Güter zurückgreifen.
Na, weiß ich gar nicht. Also es hat sich ja so als Tauschware integriert. Ich glaube, das müsste halt erstmal, da müsste der Strom schon relativ lange ausfallen, damit Bargeld auch plötzlich nicht mehr von Bedeutung ist. Klar, wenn du jetzt irgendwie ein Land hast, wo es wirklich gar kein Bargeld mehr gibt, so Skandinavien oder so, wo das einfach ausgemerzt ist, dann bringt dir das auch nichts. Wobei es natürlich sein kann, dass sich dann wieder, weiß ich nicht, Bargeldreste oder sowas als sowas integrieren. Aber wie du schon gerade gesagt hast, wenn der Strom schon so lange ausfällt, dann hast du ganz andere Probleme.
Da wirst du auch nichts kaufen können, weil keine Supermärkte existieren.
Die existieren schon, nur ab einem gewissen Punkt.
Ja, die ganze Infrastruktur dahinter fällt ja flach. Die werden sowieso dann ausgeraubt.
Ja, also, ja, das stimmt.
Das ist ja der Punkt. Wenn das alles ausfällt, dann fällt ja auch Sicherheitssystem und alles fällt aus. Im Supermarkt ist keiner da, der sagt, oh, ich muss meine eigenen Waren schützen. Das sind auch nur irgendwelche Privatpersonen. Die räumen das Ding leer und gehen nach Hause. Ob die ihren Supermarkt verteidigen würden.
Nee, das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, also wenn dann so oder so, ne, du hast welche, die halt völlig ohne Skrupel schon dann direkt sagen, ey, jetzt oder nie. Hat man ja bei Corona schon gesehen. Dass es da einige gibt, die halten sich noch zurück und andere völlig egoistisch. Also ich glaube, das ist halt das Erste, was irgendwie bei so einer Katastrophe das Erste ausbricht, ist der menschliche Egoismus.
Naja.
So, ja.
Das ist das Ding. Also
keine Ahnung.
Ja, also auf dieses Szenario, aber dann kannst du halt auch gleich auf Prepper-mäßig unterwegs sein. Dann kannst du dir auch gleich Dosen horten.
Das stimmt. Also aber das trotzdem, ich wollte jetzt auch gar nicht so weit in die Richtung gehen. Ich wollte nur sagen, so ein kleiner Bargeldvorrat fühlt sich eigentlich schon ganz gut an.
Ich glaube, das Beste, was du haben kannst, ist Gold. Wenn du einen Goldvorrat hättest.
Ja, gut. Gehe ich mir die nächsten Tage an die Zähne von meiner Oma bei.
Hör mal ran da.
So.
Goldspeicher.
Einfach Oma mal auf die Fresse hauen und die Goldzähne rauskloppen.
Oma schön einen auf den Goldspeicher prügeln.
Nee, aber,
genau, also was war denn eigentlich, du hattest irgendwie eine Idee für ein Thema eigentlich gehabt. Das haben wir jetzt
ich hatte nicht nur Idee für ein Thema, ich hatte ein Thema. Das mit der Idee kannst du mal ganz fix streichen.
Gestrichen,
gut.
Dann leg ich mal los.
Und zwar hatte ich das Thema Selbstkonzept überlegt. Und das klang im ersten Moment erstmal so ein ganz schickes Thema. Und dann habe ich mich mal ein bisschen reingefuchst und da wurde mir klar, was das für ein gewaltiges Fass ist, was man damit aufmacht. Und ich würde tatsächlich, bevor wir in das Thema mal einsteigen, hätte ich noch eine süße kleine Quote dabei, die mir letzte Woche mal so untergerutscht ist, weil ich habe ja schon erzählt, ich höre aus Interesse meiner musikalischen Vergangenheit gerade meine von mir selbst erstellte Metal-Playlist, die ich hüte wie mein Augapfel und die mir noch mehr bedeutet als meine gehorteten 500 Euro unter der Matratze. Jetzt einmal von Anfang,
wie sind.
Genau, von Anfang bis zum Ende einmal durch. Einfach um zu gucken, wie sich so mein musikalischer Geschmack irgendwie so entwickelt hat über die letzten Jahre, seit ich angefangen habe, diese Playlist zu hegen und pflegen und auch mal um so ein bisschen auszumisten, weil natürlich ist auch ein bisschen Quatsch zwischengekommen. So ein paar Verrenner. Und das ist eine Line aus dem Song Stupid Deep von Wolves at the Gate. Ich weiß nicht, ob du die Band und den Song kennst.
Nicht so familiar, nee.
Und das ist tatsächlich der erste Satz, aus dem Song. What if who I hope to be was always me? So. Mal kurz sacken lassen. Was denkst du so, wenn du diese Quote hast? Was kannst du damit was anfangen?
Ich kann damit was anfangen. Also, es ist ja eigentlich irgendwie quasi eine andere Spin auf diesen Ansatz von das Glück von innen herauskommt und dass du halt nicht irgendwie was ändern musst, sondern das Glück halt in dem Moment, wie du jetzt gerade bist, quasi schon finden kannst, weil nichts fehlt. Weil es ist ja immer dieses, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich das bin, bin ich glücklich. Ist eigentlich im Grunde ein ähnlicher Spin da drauf. Jetzt in Bezug auf dich selber gedacht, okay, dass du dann denkst, okay, ich denke die ganze Zeit, ich müsste irgendwie was Besonderes sein, aber eigentlich im Endeffekt will ich eigentlich die Person sein, die ich jetzt schon gerade bin.
Ja, genau, das kam mir halt dabei auch. Und da ist halt dieses Thema Selbstkonzept. Ich fand, das passte sehr, sehr gut dazu. Weil so vielleicht mal anders, auch nochmal eine Frage an dich. Der Begriff Selbstkonzept, was assoziierst du damit?
Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe verschiedene Sachen damit assoziiert eigentlich. Also einerseits Selbstkonzept ist ja auch irgendwie so eine Sache von, wo willst du denn in deinem Leben hin? So, ich hatte eher so an gedacht, an das Konzept, wie man sich so später, was man quasi so erreichen möchte und was man für eine Person später darstellen möchte. Und dann aber auch Selbstkonzept in dem Moment. Also, dass du dann dir sagst, okay, was für Punkte machen mich als Person, als Mensch aus? Weißt du, was ich meine? Dass du so...
Ja, ich weiß, also was du meinst.
Also, was ist jetzt in dem Moment, was ist das Konzept per? Was macht dich aus? Dein Interesse für Metal, deine Freunde, deine Familie, dein Stil, dein Job, deine Werte, was ist das Konzept Peer? Oder halt, was ist das, dein Konzept für das, was du sein möchtest? Das sind halt die beiden Gedanken, die ich hatte. Und ich glaube, es ist ein bisschen von beiden für mich, aber du kannst ja mal sagen, was du dabei gedacht hast.
Ja, erst müsstest du mir einen kurzen Moment geben, damit ich kurz das Mikro wegleben kann. Ich habe nämlich gerade meine Kopfhörer abgenommen, um mich kurz am Ohr zu kratzen. Und jetzt kriege ich das mit einer Hand nicht mehr aufgesetzt. Kleinen Moment.
Und wie ich. Mit sowas arbeite ich jetzt zusammen. Keine Professionalität.
So, jetzt. Und das Ohr juckt nicht mehr, das ist auch gut.
Das ist gut.
Ja, also ich hatte ja auch eine gewisse Idee von dem Thema Selbstkonzept und hatte das auch schon mal, das Thema auch schon mal in der Uni und vor ewig und drei Tagen gefühlt und konnte deswegen aus dem wissenschaftlichen Kontext ein bisschen was damit anfangen, aber ich habe das jetzt nochmal ein bisschen aufgefrischt und es gibt halt für das Thema Selbstkonzept ja auch viele andere Synonyme, also so Selbstbild, ne, Selbsttheorie oder auch, wenn du mehr in die Richtung Sozialwissenschaften gehst, auch so, dass zum Beispiel Identität, kannst du ja auch sagen, das ist ja so ein bisschen Wischiwaschi teilweise und du hast halt, also das ist eigentlich schon genau das, was du gerade gesagt hast, also so dieses Selbstkonzept, welche Eigenschaften oder hier wurde das so klug ausgedrückt, Kognitionen, man über sich selber hat. Wie nehme ich mich selber wahr? Und also alles rundherum, was sind meine Werte, was ist alles Äußerliche an mir, was sind meine Interessen, schieß mich tot. Es ist eine ewig lange Liste, alles, was sich halt so selber irgendwie umfasst. Und auch mit diesem Zukunftsorientierten, was du schon meintest, ist genau das Gleiche. Also es spaltet sich so auf in das sogenannte Realkonzept und das Idealkonzept. Also das Realkonzept ist das, was ich jetzt bin und das Idealkonzept, was könnte noch aus mir werden. So, welche Erwartungen stellt die Gesellschaft an mich und welche Fähigkeiten und Werte brauche ich dafür oder glaube ich zu brauchen, um das bewältigen zu können, um halt dieses Ideal selbst irgendwie zu werden. Und das ist halt unfassbar vielfältig. Und ich habe mich so ein bisschen die ganze Zeit gefragt, ist das fix? Haben wir einmal so ein Selbstkonzept und das ist es dann? Oder ist das eher fluide und man verändert sich. Da stellt man sich so ein bisschen die Frage, können sich Menschen verändern oder nicht? Ändern sich Menschen oder nicht? Was glaubst du? Was würdest du sagen? Kleiner Spoiler, gibt kein richtig oder falsch.
Ja, das ist das Ding. Es ist eine Definitionsfrage. Also es ist die Frage, was du beim Selbstkonzept mit einschließt. Wenn du quasi deine inneren Bedürfnisse und Prägungen als dein Selbstkonzept siehst, dann ist es wahrscheinlich weniger wechseländerbar, auf jeden Fall nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Wenn du halt, wie du halt geprägt wurdest, wie du halt auf die Welt gekommen bist, was dich, was in deinem Leben passiert ist, das beeinflusst dich ja unbewusst in jeden deiner Entscheidungen. Das zieht sich ja durch dein Leben wie ein roter Faden durch. Du könntest ja quasi sagen, dass dein Leben quasi dadurch vorbestimmt ist, wie du früher geprägt wurdest und deswegen sind alle deine Entscheidungen quasi nicht selbst entschieden, sondern alles Ergebnisse deiner Prägung.
Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was definiert man als früher? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wenn du irgendwie so, ja, das ist irgendwas, das ist eine Prägung von früher. Wann soll das sein? Weil man wird ja irgendwie ständig, ist das das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, als ich selber eigentlich nur so ein atmender und kackender Haufen Brei war, der irgendwie nur durch seine Urinstinkte irgendwie vor sich hin existiert hat? An Zeiten, die man sich gar nicht mehr erinnern kann? Oder sind das auch Prägungen, die halt auch später irgendwie aus späteren Schulzeiten zum Beispiel, die man dann mitbekommen hat, wenn man das erste Mal mit wirklich anderen, mit Gleichaltrigen in Kontakt ist, so Prägungen wie, wie reagierst du auf deine ersten, weiß ich nicht, auf deine ersten sexuellen Regungen in der Pubertät, sofern vorhanden?
Ja, ich glaube aber tatsächlich, das ist halt das Ding. Du kannst halt theoretisch bis heutzutage alles auf deine Prägungen vorher zurückführen.
Mhm.
Ich würde halt, sagen, die größten Prägungen finden dann in der Kindheit statt und durch deine Eltern. Und danach bist du, ab dem Punkt, wo du deine eigenen Entscheidungen triffst, ist alles quasi davon abhängig, wie du früher geprägt wurdest.
So Coping-Mechanismen.
Da brauchen wir auch gar nicht so tief reinzugehen, das können wir gar nicht definieren. Aber dementsprechend glaube ich, das wäre vielleicht eine Sache, die kannst du vielleicht nicht ändern, weil du bist ja irgendwie dein Produkt von dem, was du, wie du geprägt wurdest.
Mhm.
Was aber änderbar ist, ist deine Werte, deine Weltansichten.
Oh, meinst du? Also, es gibt ja Beispiele, dass sich das ändern lässt, aber also weil sie jetzt so radikal Beispiele, ich glaube, du hattest ja mal dieses Beispiel gebracht von diesem ehemaligen Nazi, der dann das erste Mal mit
vom ehemaligen Ku Klux Klan Mitglied.
Ku Klux Klan, genau. Ja. Genau. Und der dann auch seine Werte im Nachhinein dann geändert hat, als er das erste Mal in Kontakt mit Personen gekommen ist, die der Ku Klux Klan eigentlich verachtet und hasst.
Genau.
Das ist schon ein Beispiel, aber es ist ja auch sehr extreme Werte gewesen.
Ich glaube, es ist selten, dass wirklich Werte sich in tiefer Hinsicht ändern. Das ist auch eine Sache von Prägung. Ich glaube, Werte sind tatsächlich eine der Sachen, wenn du jetzt nicht zu weit, du kannst Werte ja auch weit definieren, dass du sagst, was du für dich wichtig ist oder sowas, das ist ja ein fluides Ding. Aber deine Kernwerte, was dir für dich deine höchste Priorität ist und was am wichtigsten ist, ist ziemlich fix. Da passiert nicht mehr so viel in deinem Leben, besonders je älter du wirst. Als Kind passiert da vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so wenn du jetzt von Werten sprichst, so wie, was ist für dich momentan das Wichtigste in deinem Leben, worauf konzentrierst du dich, was beschäftigt dich am meisten und was ist dir quasi momentan am meisten wert? Das ändert sich im Leben ja total fluide.
Ja, ist auch ein sehr generationelles Ding, finde ich.
Ja, so. Zum Beispiel, ja genau, na, es ist auch nicht ein generationelles Ding, es ist halt auch so ein Ding von einfach erwachsen werden, weil du deine Werte und deine Prioritäten verschwimmen ja komplett. Beispielsweise ein großer Wechselpunkt für, das sagt dir eigentlich fast jeder, der ein Kind bekommt, ist, wenn du das Kind bekommst, dann ändert sich auf einmal komplett deine ganze Priorisierung. Das Kind kommt in den Fokus, dein eigenes Leben geht nach hinten, deine eigenen Ambitionen werden nach hinten gestellt für dieses Kind. Im Idealfall. Wenn du kein absolutes Arschloch bist.
Ja.
Dein Kind komplett ignorierst. Das gibt es natürlich auch. Aber für die meisten ist es dann so, dass das Kind dann an vorderste Stelle gestellt wird. Und das ist ein Werte, in weitesten Sinne auch ein Wertewechsel, weil der Wert deiner eigenen Entwicklung, deiner eigenen Erfahrung oder deines eigenen Wohlbefindens wird zurückgestellt für den Wert, dieses Kind zu versorgen.
Und meinst du, damit ändert sich dann auch das Selbstkonzept?
Ja, weil du bist in dem Fall jetzt nicht mehr dafür da, dass du, du lebst nicht mehr für dich, dein Konzept bist nicht du, sondern du bist der Vater dieses Kindes oder die Mutter dieses Kindes. Mhm. Und dementsprechend ändert sich auch dein Konzept über dich selber, weil es an was anderes dir wichtig ist.
Mhm.
Ich glaube, das Selbstkonzept an sich ist immer eine Sache, die sich ändert, je nachdem, was dir momentan am wichtigsten ist. Aber kann man halt auch wieder drüber diskutieren, was jetzt dazu zählt, weil ist jetzt zum Beispiel deine Priorisierung im Leben auch ein Teil deines Wertesystems.
Hm.
Weiß man nicht. Deswegen, du kannst Werte halt auf tiefste Kernelemente runterbrechen. Da bleiben sie wahrscheinlich dann konstant. Aber genau, das meine ich halt. Deswegen meine ich, Werte ist schwer zu sagen.
Ja. Ich glaube, ihr habt dafür ein ganz gutes Beispiel. Jetzt als in der letzten Woche, wo ich hier rumgelegen habe. Ich habe viel rumgelegen. Habe ich von Terra Explore auf YouTube eine Folge gesehen mit Leon Winscheid. Da ging es um das Thema Männlichkeit.
Ah, ja, ja, ja.
Und da hatte Leon mit einem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber der war für eine Zeit lang tatsächlich in der psychischen Nervenheilanstalt, weil er starke Depressionen hatte und ständig darüber nachgedacht hat, sich was anzutun. weil er halt gesagt hat, er hat sein Leben lang nur auf Karriere hingearbeitet. Nur. Und dahingehend auch so ein bisschen dieses Männlichkeitsbild eingeprägt bekommen hat. Männer fragen nicht um Hilfe, Männer zeigen keine Emotionen und so weiter. Also bloß nicht um Hilfe fragen, sondern einfach weiter mal hoch und dann wird das schon. Bis es nicht mehr ging. So, und dann ist er aus der Heilanstalt wieder entlassen worden und hat dann auch in der Zeit sein Wertekonstrukt und damit auch sein Selbstkonzept, das hast du richtig gemerkt, total verändert hat. Hat seinen Job gekündigt, so, und ist jetzt wirklich nur noch für seine Familie und für seinen Sohn da. Weiß jetzt, dass er mit seiner Frau alles besprechen kann, fragt auch um Hilfe und sie als Sparring-Partner und so weiter. Also, wo er auch selber im O-Ton dann gesagt hat, er hat wirklich sein Selbstkonzept von vorne bis hinten verändert. Das hast du total gemerkt. So.
Ja.
Deswegen, also ich muss tatsächlich sagen, dieses, ich glaube schon, dass es ein gewisses Selbstkonzept gibt, so als Gerüst sozusagen. So ein bisschen wie die Wirbelsäule des ganzen Dings und alles, was dann außen rum ist, lässt sich aber dann doch noch irgendwie verändern, mit in jedem Alter.
Aber würdest du nicht sagen, dass das Zentrum des Selbstkonzepts das Selbst ist? Das Selbst an sich? Und darum ist dann das Selbstkonzept aufgebaut?
Ja.
Das wäre ja der Kern vom Selbstkonzept, ist ja das Selbst.
Könnte man so formulieren, ja.
Ich glaube, Selbstkonzept an sich ist ein fluides System, was um dein Selbst aufgebaut ist.
Ich glaube, es gibt auch wirklich so eine Kernsachen, so eine richtigen Kernpunkte, um die du vielleicht auch gar nicht weißt.
Genau.
Wo wir wirklich bei tiefkindheitlichen Prägungen und sowas sind, die sich in deinem Alltag wahrscheinlich durch deine Handlung widerspiegeln, außer du machst jetzt wirklich irgendwie mal Therapie oder sowas, wo das alles mal wirklich richtig hochgeholt wird. Aber wenn du so durch den Alltag läufst, kriegst du das vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mit und zeichnet so dein unterbewusst dein Verhaltensmuster.
Ja, genau.
In manchen Situationen. So Coping-Mechanismen zum Beispiel, deren bist du dir ja oft gar nicht bewusst, außer du wirst mal von einem Profi irgendwie mit dem Fingerzeig drauf gestoßen, aber im Alltag merkst du das eigentlich gar nicht.
Genau.
So.
Das ist genau das, was ich meine. Das ist dieses Selbst. Dieses Selbst an sich. Und dein Selbstkonzept ist das, was du aus deinem Selbst machen kannst. Das kannst du halt darum bestricken, wie du möchtest. Aber dein Selbstkonzept ist in dem Sinn dann aber auch limitiert vom Selbst.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ein Selbstkonzept, was du dir selber vorstellst, ist dann auch davon geprägt, was dein Selbst an sich ist. Beispielsweise jemand, der in seinem Selbstkonzept stark davon geprägt ist, nie eine richtige, wirklich Familienbindung hatte oder sowas in der Richtung. Also schlechte familiäre Verhältnisse. Oder besser, jemand, der eine extrem gute Verbindung zu seiner Familie hatte. In der die Familie immer das Wichtigste war. Der wird immer die Prägung daran haben, dass einer seiner großen Selbstkonzepte ist, selber eine Familie zu haben und selber viel Wert für oder viel Einsatz für diese Familie zu bringen. Das ist wahrscheinlich eine Prägung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der eine liebende Familie hatte, komplett in das Gegenteil umschwingt und sagt, ich will nie wieder mit irgendwelchen Leuten was zu tun haben. Das ist eher selten. Und das ist dann halt, glaube ich, das ist dann in dem Fall ein Selbstkonzept, was du von dir selber sagst, okay, du wirst wahrscheinlich eher weniger sagen, ey, ich bin ein Lone Wolf und will niemals Kinder und will niemals eine Frau haben oder eine engere Familie um mich rum haben. Wenn du aus so einem Bereich rauskommst, ist es unwahrscheinlich, dass das dein Selbstkonzept dann ist.
Ja, aber passieren kann es ja trotzdem.
Klar, aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Prägung in die Richtung. Deswegen gibt es ja das Selbst und dann das Selbstkonzept, was du daraus baust.
Das ist ja das Wilde, das denkt man ja bei manchen Menschen immer irgendwie gar nicht. Aber Menschen machen ja teilweise auch ihr ganz eigenes Süppchen daraus als sozusagen Coping-Mechanismus. Da kannst du irgendwie zu Hause eine stressige Situation haben. Und trotzdem reagieren die Kinder darauf grundlegend anders.
Ja.
Und das finde ich halt so wild, weil ich mir denke, wo kommt das denn dann her? Und das müssten dann ja eigentlich auch schon wieder, also du hast ja natürlich auch das ist ja auch das Ding, da gehen wir ja noch ein Stück tiefer. Da gehen wir ja nicht nur um, also das ist ja, wäre ja zum Beispiel, wenn du so Coping-Mechanismen erlernst und durch dein Umfeld geprägt wirst, das wäre ja Thema Umfeld. Und dann gibt es ja noch Anlage. Das ist ja das, was du auch noch genetisch mitbekommst.
Ja.
Und das ist die Frage, das wäre ja dann der ganz tiefste Kern.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die diese genetische Veranlagung, wie du wahrscheinlich auf verschiedene Situationen genetisch gesehen reagierst.
Ja, ob du viel Temperament hast zum Beispiel oder wenig. Ja.
Zum Beispiel, was eine Story, die meine Mutti mir erzählt hat, die meinte, ich bin ja schon immer extrem verbissen gewesen in allem, was ich tue und immer unter extrem viel Spannung. Meine Mutti meinte, ich war schon als Baby so, dass ich nie wirklich entspannt war.
Kein chilliges Baby gewesen.
Also ich war ruhig, aber ich war immer irgendwie angespannt in irgendeiner Hinsicht. Muskulär irgendwie angespannt, irgendwie, dass ich dann nicht irgendwie locker flapsig rumgehangen habe als Baby, sondern teilweise irgendwie so steif meine Arme ausgestreckt habe oder sowas.
Okay.
Ist natürlich anekdotisch, ne? Aber es war immer schon so irgendwie, dass ich halt immer extrem verbissen war in dem, was ich tue. Und nicht akzeptieren konnte, wenn ich etwas schlecht war. Das war seit Kindesbeinen an, immer. Und das ist ja halt nicht, dass mir das jemand anerzogen hätte oder meine Eltern mich dahin geprägt hatten. Ich hatte eben immer schon diese innere Veranlagung. Vielleicht ist es eine Veranlagung von mir, dass ich so reagiere mit Anspannung auf Drucksituationen oder auf irgendwelche neuen Situationen. Und nicht mit Lockerheit wie andere. Das ist ja für einige gefühlt. Es gibt ja Menschen, die reagieren auf so eine Drucksituation oder auf irgendwelche schwierigen Situationen im Sport oder Stresssituationen komplett locker und entspannt.
Ja.
Und andere krampfen. Und ich bin halt jemand, der total krampft bei solchen Sachen.
Mhm.
Und das ist halt wahrscheinlich dann auch irgendwo schon wieder eine genetische Veranlagung, die in deinem Selbst verankert ist, wo du halt nichts gegen machen kannst, wo dich auch keiner hingeprägt hat.
Ja, sowas kannst du halt gut haben, ne? Es ist ja auch schon daran, was für ein Hormoncocktail hast du im Bauch deiner Mutti irgendwie mitgekriegt.
Genau, ich glaube, da gibt es verschiedenste Sachen, die da reinspielen. Das ist auch nicht unbedingt nur genetisch, das sind einfach nur Sachen, die von Anfang an sich dann aufaddieren.
Ja.
Deswegen ist es ja auch so witzig, dass Zwillinge, theoretisch mit eineiige Zwillinge, genetisch komplett identisch sind quasi. Komplett verschieden entwickeln können. Komplett verschiedene Charakterzüge entwickeln können.
Ja.
Gibt's das müssen ja auch nur ein, der eine Zwilling bekommt von dem Hormon mehr als der andere und schon ändert sich da wiederum was. Schon ist wieder eine andere Prägung in der Hinsicht, wodurch sich andere Sachen entwickeln.
Hm. Ja, finde ich total spannend.
Das finde ich auch, ich finde das, find das interessant. Ich sehe, ich habe mit zwei Mädels befreundet, die Zwillinge sind. Die kann ich auch früher von früher aus der Schulzeit noch. Ich habe jetzt länger nichts mehr von denen gehört aus der Schulzeit, das ist sowieso irgendwie alles ein bisschen versickert, aber die waren vom Charakter her, hatten viele ähnliche Züge, aber das ist ja bei Schwestern ähnlich, aber teilweise waren die auch so komplett verschieden in ihren Ansichten und ihren Lebensweisen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, weil die waren immer in den gleichen Klassen, waren eigentlich immer ziemlich ähnlich im Freundeskreis, auch sowas drin, aber trotzdem irgendwie Kleinigkeiten ändern dann trotzdem komplett den Verlauf eines Charakters.
Ja.
Das ist irgendwie schon immer ziemlich spannend. Aber ja, deswegen, Selbstkonzept ist halt deswegen auch so eine komplexe Sache, weil du halt nicht sagen kannst, was kommt woher. Was entscheidest du selber und was entsteht einfach, was wurde dir aufgezwungen, was ist vielleicht auch einfach gar nicht zu ändern, weil es einfach in deiner Genetik ist.
Ja. Aber ich find's total interessant, mal darüber nachzudenken. Auch so über, ich denke, ich weiß nicht, geht's dir auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, ich konzentriere mich viel zu wenig auf mein reales Konzept als auf mein Idealkonzept. Ich finde das super anstrengend.
Ja.
Also ich finde, es macht ja irgendwo auch Spaß, so ein bisschen an dem Konzept seines Ideals rumzubasteln, aber es stresst auch wahnsinnig, finde ich. Und das ist nämlich das Ding, wenn das sagt ja auch zum Beispiel der Psychologe Carl Rogers, hat ganz viel an diesem Selbstkonzept irgendwie, also schon drüber geschrieben. Und das ist so ein bisschen auch so der in Anführungsstrichen Urvater davon, von der ganzen Theorie. Er hat auch schon gesagt, wenn die Diskrepanz zwischen deinem gefühlten Real-Selbst und deinem gewünschten Ideal-Selbst ist, dann kann das zu psychischen Erkrankungen führen. Ist jetzt sehr hochgegriffen, aber also ich erlebe das bei mir auch aus dem Alltag, dass, also dass es mal mindestens auch Stress auslöst. Also mal mindestens das.
Da bist du hier bei mir an der Adresse von dem Meister in diesem Grundstück. Also,
es ist super nervig.
Es ist unglaublich nervig und es ist eine Sache, die mich an mir selbst unglaublich nervt. Und ich weiß es, dass es so ist und es nervt mich trotzdem unglaublich und ich krieg's trotzdem nicht raus, weil ich weiß nicht, bei was sich das bei dir ausübt. Also ich kann mal von mir das Beispiel geben, ich will ja gefühlt in allen Sachen gut sein, die ich tue, habe aber auch 1000 Sachen, die ich dann machen möchte.
Naja, haben wir ja schon.
Will Gitarre spielen, will Golf spielen, will Fitness machen, will gut in meinem Beruf sein, will, was weiß ich, will noch ein guter Elektrotechniker sein, will nebenbei dann auch gut im IT-Bereich sein und sowas. Und dann will ich nebenbei noch zocken und dann will ich beim Zocken aber auch dieses Spiel spielen, dieses Spiel spielen, dieses Spiel spielen. Ich bräuchte einen 140-Stunden-Tag, um irgendwie überhaupt was bewältigen können in der Richtung. Aber es ist halt, das Problem ist, dass man diese Erwartung, die Erwartung trotzdem an mich habe, dass ich in diesen Sachen dann irgendwie gut bin. Und das ist total schwer, sich diese, weil man sich ja trotzdem, bei mir ist es dann so, in dem Sinne jetzt mal auf Selbstkonzept bezogen, ich stelle mir dann vor, dass ich dann diese Person bin, die diese ganzen Dinge kann. Und dann, wenn ich feststelle, ich kann diese eine Sache nicht, dann denke ich die ganze Zeit, ich bin Versager, weil ich das nicht hinbekommen habe und nicht genug Zeit darauf aufgewendet habe, wieso habe ich jetzt YouTube geguckt? Ich hätte die Zeit dafür aufwenden können, dann danach das machen können und das machen können. Und das löst einfach nur allgemeine Anspannung aus und allgemeinen Stress. Aber trotzdem fällt es mir schwer, das abzuschalten.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass also sowas ist auch nicht so einfach abzuschalten, weil es ja, wie gesagt, aus den Prägungen und aus was weiß ich für einem Cocktail herauskommt.
Ja, und bei dir ist es ja anscheinend auch so, meintest du, wenn du dieses Stressgefühl kennst.
Ja, natürlich. Also man schustert sich ein Idealbild zusammen und verbringt dann sehr viel Zeit damit, seine Handlungen aus dem Jetzt mit dem eines Idealselbst irgendwie abzugleichen. Und sobald das einmal irgendwie nicht passt, ärgert man sich.
Ja, genau.
So, und das löst Stress aus und es nervt mich auch. Also es nervt mich ungemein. Weil ich finde, dass es auch irgendwie unnötig ist, weil es sich auch davon abhält, irgendwie jetzt im Hier und Jetzt mal zufrieden mit dem zu sein, was du bist. Und das Lustige ist ja immer, dass andere einen ja anders wahrnehmen als man selber.
Ja, genau. Diese Diskrepanz habe ich auch schon häufiger festgestellt.
So, und da sind wir wieder bei dieser Quote hier. What if who I hope to be was always me? Wie willst du das rausfinden, wenn du die ganze Zeit nur darauf fokussieren bist, wie du sein könntest, weil du wirst es nie erreichen. Du wirst nie dein Ideal selbst erreichen. Niemals.
Nee, das ist das Problem.
So. Das ist ja auch das Beschissene, was Bodybuilder zum Teil sagen, dass wenn die ins Fitnessstudio gehen, dann sehen sie ja praktisch ihr körperliches Ideal selbst ist ja immer, wenn sie einen Pump haben.
Genau.
Und du weißt ganz genau, du wirst es so, du, in deinem Alltag wirst du nie so aussehen.
Ja. Ja, das ist das Witzige ist, dass Body Dysmorphia, also diese Störung, dass du dann den Körper falsch nicht so siehst, wie er ist, bei Bodybuildern, die richtig, richtig trainiert sind, ja am schlimmsten ist. Weil die denken ja die ganze Zeit, ich habe gar keine Muskeln, ich bin viel zu schwach. Je mehr du trainierst, desto schlimmer wird das. Und das ist halt genau das Ding. Du hast immer so ein Idealbild vor dir und denkst die ganze Zeit, da möchte ich hin, da muss ich hin. Und damit wirst du dann nie happy sein. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du nichts wert bist. Und dann gibt es aber auch wiederum diese Menschen, denen das so total egal ist. Sie einfach so ihr Ding machen und sagen, ja, wenn es jetzt nicht läuft, ist mir das eigentlich auch ziemlich egal. Bin dann ganz entspannt damit. Ich beneide das ein bisschen. Ich denke mir aber auch teilweise so ein bisschen so, ohne Ambition geht es doch auch nicht.
Finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Da bin ich ganz bei dir, weil ich immer auf der einen Seite denke, das muss unglaublich entspannend sein, sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen und einfach sein Ding zu machen und einfach vor sich hinzuleben. So. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass diese Menschen irgendwie hängen bleiben.
Ja, da verändert sich halt nichts.
Ja, eben. Also
Die Frage ist halt, der Grund, warum wir, vielleicht ist der Grund, warum wir das als was Schlechtes sehen, ist dieser, dieses Selbstkonzept, was wir haben. Dass es schlecht ist, solange man nicht besser wird.
Wir sind in der Matrix, Digga.
Ja, es ist genau das Ding. Wir bewerten etwas als schlecht, wenn sich etwas nicht verändert.
Ja. Das Ding ist ja, also wir hatten jetzt, du hattest gerade schon mal gesagt, das Thema, also man fühlt sich, als wenn man nichts wert. Also das Selbstwertgefühl ist ja ultimativ an Selbstkonzept gekoppelt. Also das eine ist, wie siehst du das? Was nimmst du wahr? Und das Selbstwertgefühl ist, wie bewerte ich das Ganze?
Ja, stimmt, ja.
Du kannst das eine ja an dir wahrnehmen und dann bewertest du es als was Schlechtes und schon ist es ein Minuspunkt auf dem Board.
Ja.
So, und also deswegen weiß ich auch nicht so genau, womit ich damit hinaus wollte. Ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben.
Nee, ist ein guter Punkt. Das ist Selbstwertgefühl, ja, genau eigentlich quasi ist die Bilanz, die du daraus ziehst.
Ja.
Ist quasi die Bilanz aus der Differenz von deinem Selbstkonzept zu deinem eigentlichen Selbst. Oder von deinem Selbstkonzept als Idealbild und zu deinem Selbstkonzept selbst im Realen. Also ein reales Selbstkonzept
das und ein Idealbild. Das ist meine Matheaufgabe.
Das ist die Differenz und die Differenz davon ist dein Selbstwertgefühl.
Ja.
Das ist die Bilanz, die du daraus ziehst.
Also, ja.
Dein jetziges Selbstkonzept, wie es ist, und dein Ideal-Selbstkonzept, wie weit davon bist du entfernt, das ist dein Selbstwertgefühl.
Ja.
Und im Grunde, du kannst es auf zwei Wegen erreichen. Entweder du änderst dein jetziges Selbstkonzept und näherst dich deinem Idealkonzept, oder du bringst dein Idealkonzept näher an dein Selbstkonzept.
Boah, Lenny, könnte das sein, dass das heute die erste Folge ist, wo wir vielleicht mal zu einem irgendwas irgendwie in Richtung klugen Ergebnis kommen? Wäre das möglich?
Ja, wahrscheinlich würde dann irgendein Philosoph hier ankommen und diese Folge richtig zerreißen, aber ich finde uns schlau.
Ja, das klingt nach einer Schlussfolgerung. Dein Selbstwertgefühl ist die Differenz von deinem erlebten Selbst und deinem Ideal selbst.
Genau.
Damn.
Nee, aber das ist wirklich ein guter Punkt und es ist halt eine Sache, die wir beide bei uns wahrscheinlich ziemlich stark merken. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die reichsten Leute, die unglücklich sind, häufig sind. Oder nicht immer, aber häufig mal, die haben es zwar geschafft, sich sehr nah an ihr ideales Selbst ranzubringen, aber ideales Selbst ist so weit weg von dem, was sie jetzt gerade noch sind, dass sie trotzdem nicht glücklich sein können.
Ja.
Ich finde, das Witzige ist, ich habe letztens Suits geguckt wieder.
Ja.
Und ich habe die Frage gestellt, der Charakter Louis.
Ja.
Der hat es ja dann irgendwie irgendwann, die Serie ist ja alt, also ich gehe mal jetzt nicht mehr von aus, wenn ihr die unbedingt gucken wolltet, dann Spoiler-Alarm. Aber Louis schafft es ja irgendwann zum Namenspartner.
Mhm.
Und trotzdem ist er da und regt sich darüber auf, dass Harvey eine bessere Position hat bei Jessica als er. Oder mehr wertgeschätzt wird als er. Er ist Namenspartner, er verdient einen Arsch voll Kohle. Schon als Seniorpartner verdient er einen Arsch voll Kohle. Und trotzdem ist er so unglücklich. Sein Leben ist miserabel, weil diese eine Sache noch fehlt. Weil er sich da in sein Selbstwertgefühl gekränkt fühlt.
Damit machst du einen guten, wichtigen Punkt auf, weil da geht es ja ganz viel um das Thema, sich mit anderen vergleichen.
Genau.
Das ist nämlich noch so ein Thema, der, glaube ich, die Differenz größer werden lässt. Wenn du dich nicht nur auf dein Selbstkonzept konzentrierst, sondern auch noch um alle anderen Konzepte, die du ja nur von außen siehst, auch herum.
Das sind ja auch nur wirklich, in dem Fall wirklich nur Konzepte, weil das eigentlich nur ein Snapshot von dem eigentlichen Selbst ist, was du da vor dir siehst.
Ja, und weil du heutzutage ja auch die ganze Zeit das Gefühl vermittelt bekommst, alle um dich rum sind schon ihre Idealkonzepte.
Das stimmt, ja. Das ist der Gedanke dabei, ne?
Du hast ja das Gefühl, dass gerade über Social Media, aber auch im realen Leben, einfach weil du in andere Menschen nicht reingucken kannst, hast du ja trotzdem das Gefühl, du hörst ja nur deine eigenen Gedanken. Das heißt, du kommst dir vor, wie ein schwächliches Realkonzept umgeben von Idealkonzepten.
Guter Punkt, das macht Social Media natürlich noch mal heftiger, weil du noch weniger vom Realkonzept einer Person da siehst, sondern nur das Idealkonzept, was sie
darstellen wollen. Ja, und es reden ja auch alle ständig davon, dass sie ständig an sich arbeiten und hier und da, und die machen alles super tolle Sachen und die gehen auf Reisen und verdienen eine Menge Kohle und sind ständig im Gym und haben einen geilen Partner und fahren eine schicke Karre und so. Das klingt ja erstmal alles nach Idealkonzept.
Ja. Dann weißt du aber nicht, wie das eigentliche Leben ist.
Ja.
Das beste Beispiel, was ich letztens gehört habe, ist, wenn du dir YouTuber anguckst. Und da hat tatsächlich ein Metal-YouTuber, der macht Tank the Tag, der hat Reaction-Content gemacht.
Ja, ich kenne ihn.
Und der hat irgendwie ein YouTube-Video gemacht, wo er also allgemein über die YouTube-Szene geredet hat, über Content-Creator. Und er meinte, das Schlimme an diesem Content-Creator-Dasein ist, dass du ständig Stress hast, weil du ständig nach diesem Algorithmus vom YouTube hinterher geifern musst. Weil du fällst halt bei diesem Algorithmus so schnell in die Irrelevanz und davor hast du ständig Panik. Das ist ein ständiges Damoklesschwert über deinem Kopf, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst, okay, ich habe jetzt schon wieder kein Video gepostet und das letzte Video ist nicht so gut angekommen. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann falle ich aus dem Algorithmus raus und meine Karriere ist vorbei. Das ist ein ständiger Damoklesschwert, egal wie groß du als Content Creator bist.
Ja, ich kann es mir, also wenn man das mal gehört hat, kann man sich's gut vorstellen. Wenn du dir diesem Konzept aber nicht oder dir dieser Tatsache nicht bewusst bist als einfacher Viewer.
Dann sieht YouTuber aus wie der geilste Job der Welt. Mhm. Was du zum Beispiel da nicht bedenkst, ist halt, du bist YouTuber, alle denken, cool, du lebst dein Leben, chillst mit deinen Freunden und filmst das. Ja, aber das Chillen mit deinen Freunden ist dann dein Beruf.
Ja, und du bist was du dann wiederum nicht genießen kannst wahrscheinlich.
Ja. Genau, es ist halt nonstop Arbeit. Du denkst nonstop, okay, ich treffe mich jetzt mit dem und dem Freund, wie kann ich daraus Content machen?
Ja.
Und dann wird's eklig und dann wird's richtig übel, weil du arbeitest dann nur noch. Deswegen ist Burnout so heftig bei YouTube.
So ich merke das ja teilweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das auch manchmal schon alleine hier mit unserem kleinen Furz-Podcast, dass ich da manchmal so denke, oh geil, guck mal, da könnte ich ja im Podcast drüber reden. Jetzt überleg mal, wie das ist, wenn das wirklich dein Beruf ist und du da voll drauf angewiesen bist. Natürlich schlachten die jede Scheiße aus und dann kannst du natürlich auch diese ganzen Baby-Mamas auf Instagram irgendwie auch so ein bisschen verstehen, auch wenn ich es eigentlich nicht verstehe, aber auf diese Weise kann man es verstehen, weil du merkst, du bist schwanger und das Erste, was dir in den Kopf schießt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie eklig das eigentlich ist. Das Erste, was dir wahrscheinlich in den Kopf kommt, ist, geil, das gibt mir erstmal 9 Monate nochmal Content.
Genau, und dann nochmal mehr Content mit dem
so, Kind. Und dann machen die ja einen riesen Halligalli da draus. Dann, manche filmen sich ja schon, wenn sie ständig auf den Stab pinkeln, damit sie bloß den Moment erwischen, wo sie dann tatsächlich schwanger sind. Dann, wie sie es ihrem Freund mitteilen. Dann weiß ich nicht, wie sie es ihrer Familie erzählen. Dann gehen die ersten Shoppingtouren los. Dann hast du natürlich ein regelmäßiges KW-Update, von welcher Schwangerschaftswoche sie gerade sind. Dann wird hier nochmal der Bauch bemalt und da nochmal der nächste Kinderwagen gekauft. Und dann hast du natürlich auch eine völlig neue Möglichkeit für Werbeverträge und so weiter. Halleluja, ich krieg schon Stress, wenn ich schon davon erzähle.
Ja, genau.
Und ich bin gar nicht schwanger.
Ja, sicher?
Das ist der Linsensalat, Digga.
Glück gehabt.
Ja.
Doch nicht schwanger. Ja, genau, das ist das Ding.
So, wovon auch?
Ja.
Ich glaube. Ich sag's nicht.
Das hört mir jetzt nicht aus.
Nee, das lassen wir mal. Dann sage ich es mit Otto Walkes, wenn ich am Flughafen ständig nach Waffen abgesucht werden würde, hätte ich überhaupt kein Sexualleben mehr. Gut, bei mir war es die Ärztin und mein Fuß. Also.
Scheiße.
Kurzer ungewollter Exkurs.
Okay. Aber nee, das ist genau das Ding, was halt mit dem Selbstkonzept alles ein bisschen zusammengefasst werden kann. Und
ich glaube, wir haben ziemlich gute Schlussfolgerungen gemacht heute.
Junge, Man konnte das
also es war ja ein bisschen Leitliteratur dabei, aber Leute, ich schwör's euch, die Schlussfolgerungen sind alle echt und live.
Wow.
Also
damit kann man doch mal eine Folge schließen, oder?
Ja, finde ich. Ich find's auch. Ich find's auch, Lenny. Haben wir noch irgendwelche? Nee, haben wir nicht. Mal das hier durchgearbeitet.
Komm, wir schließen das.
Wir haben jetzt auch lang genug gemacht. Lennart, es war schön. Schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben.
Mhm.
Gut, du warst erst vor 2 Tagen hier, aber dich mal wieder mit Mikro am Maul mal wieder hier zu haben.
Das ist das Einzige, was du willst.
So, nämlich. Und Freunde, ich hoffe, es hat euch heute auch Spaß gemacht, uns mal wieder bei unserem munteren Gesabbel und Geplänkel hier zuzuhören. Ich würde ja gerne sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich kenne unsere Impulsivität, aber
wir sehen uns an einem Donnerstag
wieder. Wir sehen uns an einem Donnerstag wieder und wir hoffen, dass dieser schon dass es schon in 7 Tagen der Fall sein wird. Stay tuned für die Zukunft, weil, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar coole Themen auf der Agenda und damit bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Restwoche, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends überlasse ich mal wieder dir, Lenny.
Ich kann nur noch einmal dazu aufrufen, mal einfach mal darüber nachzudenken, was denn euer Idealkonzept ist und wie absolut unrealistisch das eigentlich ist bei euch oder ob ihr vielleicht sogar ganz gut dabei seid. Vielleicht seid ihr besser als ich. Ich werde das Ganze auf jeden Fall für mich nochmal ein bisschen definieren müssen. Haltet die Ohren steif.